amici del...
Buongiorno e benvenuti amici dello sport. Non so che dire, dopo settimane estenuanti e snervanti anche questo spettacolo è giunto al termine. Questo giro ci ha regalato momenti unici. Abbiamo visto grandi campioni come Tadej Pogacar, Geraint Thomas, Antonio Tibieri e molti altri famosi corridori, ma anche giovani promesse emergere e farsi notare. Il supporto dei tifosi lungo tutto il percorso è stato fenomenale, dimostrando ancora una volta quanto sia amato il Giro d'Italia in tutto il mondo. Gli spettatori hanno creato un'atmosfera unica, incoraggiando i loro eroi con passione ed entusiasmo. Ma ora è tempo che ritorni un po' di tranquillità, non solo per i corridoi, ma anche per il caro Scopa. Buon ascolto con un'ultima sintesi del Giro.
So, mille grazie Isabel, zum zweiten Mal, zwei Etappen Giro dieses Jahr für Sie hier bei uns. Danke nochmal. Und ich begrüße jeden Zuhörer herzlich zur dritten Sonderfolge Giro Powered by Blackroll. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Servus Jungs. Und ich habe es euch schon gesagt, oder wir haben es schon gesagt, das Wichtigste zuerst, warum nicht mit dem Besten einsteigen? Hier kommt Georg Steinhauser.
Ja, servus zusammen. So, jetzt melde ich mich nochmal ganz am Ende vom Giro. Ich bin jetzt gerade im Hotel angekommen nach der letzten Etappe. Ja, was soll ich sagen? Es waren verrückte drei Wochen. Ja, so viele Höhen und Tiefen, die man erlebt hat. Und natürlich der Etappensieg als absolutes Highlight. Aber auch so, dass ich zwei Etappen Dritter geworden bin, ja, das ist einfach verrückt. Also ich bin wirklich super happy, das Team ist auch super happy und ja, mein Handy nach dem Etappensieg ist auch, ja, hat ziemlich explodiert, und es war auch ein cooles Gefühl, muss ich sagen, einfach so viel positives Feedback zu bekommen und so viel Fans, die das irgendwie verfolgt haben und sich dann bei mir melden, das freut einen als Fahrer schon. Also ja, das war schon ganz schön cool. Und ja, jetzt bin ich auch ziemlich am Arsch. Also so wie jetzt habe ich mich schon lange, oder habe ich mich noch nie gefühlt. Ich spüre wirklich jeden Muskel in meinem Körper, jedes Gelenk, jeden Knochen. Und ich will eigentlich einfach nur noch schlafen und ein paar Tage nicht mehr aufs Rad. Aber jetzt heute Abend trinken wir noch gemütlich vielleicht ein, zwei Bierchen und machen entspannt und dann fliege ich morgen wieder heim und dann, ja, mal schauen. Ich weiß noch gar nicht richtig, was ich als nächstes fahre, eventuell sogar Tour de Suisse, aber das mache ich ganz entspannt. Ich genieße jetzt erstmal die paar Tage, die ich nicht auf dem Rad sitze und dann geht es alles wieder ganz normal weiter und genau. Also dann, ja, danke an euch und an all die Nachrichten und wir hören uns. Bis dann.
Ja. Da hat er aber auch in der letzten Woche maximal alles dafür getan, damit es ihm jetzt so schlecht geht. Glückwunsch an dieser Stelle.
Auf jeden Fall. Danke an dich, Georg. Auch, dass du hier Maskottchen unserer drei Folgen warst und uns hier mit begleitet hast. Das war auch der Einzige, der mir jetzt nach dem Giro noch eine geschickt hat. Die anderen sind alle tot, scheinbar.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Einzige, der noch Kraft hatte.
Ja.
Ja. Aber ich finde es interessant, dass er das auch so nochmal erwähnt, wie gut ihm das getan hat, dass sich so viele Leute gemeldet haben. Mhm. Das ist ja auch kein unwichtiger Aspekt, muss man immer sagen. Ne? Dass er auch so Anerkennung bekommen und so. Aber der ist eine krasse letzte Woche gefahren, ey. Mhm. Also der ganze Giro war gut, aber in dem Alter... So eine letzte Woche zu fahren, ist auf jeden Fall auch eine Ansage, ey.
Ich glaube, 1 oder 22 ist er, ne?
Ja. Wie oft war der jetzt?
Drei
Podium, also ein
zweimal auf dem Podium. Auf jeden Fall.
Ja. Das ist schon, gut, ist ja eh so ein Phänomen, ne? So die Leute, die in der letzten Woche gut sind, sind halt dann die ganze letzte Woche immer gut, aber trotzdem das mit 22, ne? Ist schon gut.
22 im Oktober wird er 23.
Ja. Von daher, ja.
Hat er den Alaphilippe wortwörtlich alt aussehen lassen, teilweise in der letzten Woche. Ne?
Ja. Aber auch da muss man sagen, war irgendwie auch schön zu sehen, dass Alaphilippe so ein bisschen zurück ist, ne? Also so auch Bock hatte. Mhm. Also ich glaube schon, dass er die ganze Zeit Bock hatte, aber so, dass halt auch, dass man es sehen konnte quasi im Fernsehen. Mhm.
Ne? Ja, aber auch ne, eben schon so ein, schon fast ein Veteran, kann man sagen, ne? Und dann ist schon krass zu sehen, wie man dann in so jungen Jahren da auch in der letzten Woche eigentlich genauso aktiv fährt. Schon beeindruckend und auch direkt, muss ich sagen, auch hier schon am Anfang der Folge mein persönliches Highlight auf jeden Fall von den 3 Wochen Italien-Rundfahrt. Also ich glaube, da hat sich jeder gefreut, als das dann geklappt hat mit dem Etappensieg und ja, war schon geil.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist Georg Steinhauser oder Florian Lipolitz der neue Toursieger?
Beide gleichzeitig. Aber nee, eigentlich, da kommen wir später zu, wir haben ja später noch eine Aufnahme. Mhm. Den eigentlichen Radstar, den gab es ja bei Rad um Köln, bei Rund um Köln.
Ja, den, also ich habe gerade schon ein Interview geführt mit ihm und aufgenommen. Fabian hat sich schon gefreut. Ja. Er hat es schon bekommen.
Aber ja, ich glaube, wir hatten, Basti und ich hatten das letzte Woche ja schon in der Giro-Folge, ist gut zu sehen, dass also dass wir jetzt auch am Berg einfach jetzt so gut sind, ne, wieder. Mhm. Also das sind jetzt ja mehrere Leute, die einfach abliefern können. Letztes Mal Lennart Kemner, der hoffentlich dann auch wieder zur alten Stärke zurückfindet. Das ist dann schon nice. Also da können wir uns echt auf was freuen. Da fahren ja alle noch zum Teil auch unterschiedlichen Teams. Das ist schon ich finde es ganz cool.
Absolut.
Ja, macht auf jeden Fall Spaß zuzusehen, ne? Also gerade, ich meine, jetzt die meisten werden jetzt anfangen, Georg Steinhausers Karriere zu verfolgen. Wenn man da so ein bisschen tiefer drin steckt in der Materie, dann hat man das ja schon so ein bisschen länger auf dem Schirm. Hat auch aus einer Ausreißergruppe damals bei einer großen U23-Rundfahrt eine Etappe gewonnen. Ich glaube auch, dass er so in die Richtung weitergeht. Also ist vielleicht jetzt noch zu früh zu sagen, er wird kein GC-Fahrer, aber gerade macht es ihm ja anscheinend so Spaß, Rad zu fahren. Das ist seine große Stärke, diese Rennintelligenz irgendwie schon zu haben, obwohl er auch da jetzt noch nicht so viel Erfahrung auf dem Buckel hat. Aber es macht auf jeden Fall Spaß mit anzusehen. Also jetzt nicht nur Steinhauser, auch Lipowitz zuletzt. Und ja,
sind ja
so
auch
gesehen, schöner als Giro.
Trotz dessen, dass die beiden gut am Berg sind, sind unterschiedliche Rennfahrertypen. Ne? Also Lipo ist ja, glaube ich, so wirklich so, wenn man also zuhört, so der klassische Rundfahrer. Also so auch, wie er Radrennen fährt. Und Steinhauser, wie Andi schon sagt, sieht gerade einfach eher noch aus wie jemand, der auf sowas auch mehr Bock hat. Und da kann man immer nur, es ist so wie bei Lennart Kemner, wo ich innerlich auch immer hoffe, dass er auch diesen Weg weitergeht von Attacken fahren, weil es einfach so geil ist und halt dann so, ja, viel mehr, zum Teil viel mehr Freude auch irgendwie so für Fans gibt, als wenn du jetzt versuchst, auf Gesamtwertung zu fahren, wo du ja wesentlich konservativer unterwegs sein musst, ja. Also wir werden sehen. Der hat noch ein paar Jahre vor sich. Ja.
Absolut. Ja, ich gehe mal zu meinem, also das wäre jetzt auch mein Highlight gewesen natürlich, aber mal zu dem Thema, was mich noch beschäftigt hat. Irgendwie so aus deutscher Sicht dann natürlich auch Bora. Best of the rest, Dani Martinez. Irgendwie so ein bisschen auch natürlich untergegangen, weil Pogacar über allem steht und dann man doch irgendwie auch Geraint Thomas noch verfolgt, der so ein bisschen natürlich nahbarer ist, weil er viel mehr in der Öffentlichkeit steht. Aber schon auch krass, als das erste Mal als Kapitän in eine 3-Wochen-Rundfahrt zu gehen, das wahrscheinlich auch bei der Vertragsverhandlung so versprochen zu haben. Ich fahre eine 3-Wochen-Rundfahrt, ein Giro für euch auf Gesamtwertung und es wird gut. Und der schon mit einer sehr kleinen Mannschaft, also natürlich auch krankheitsbedingt, aber dann doch relativ langen Teil der Finals der Etappen auf sich alleine gestellt, wirklich eigentlich ungefährdet da besser ist als Thomas, O'Connor und der ganze Rest. Für schon beeindruckend auch.
Ja, aber der war bei Ineos auch schon Kapitän, ne? Aber der hatte immer so ein bisschen, also der war auch schon Rundfahrtkapitän, auch beim Giro, glaube ich, sogar, oder bei Vuelta, eins von beiden. Aber der hatte immer so ein bisschen das Ding, dass er nicht über 3 Wochen das auf dem Niveau durchziehen kann. Ich glaube, es war jetzt das erste Mal, dass er es auch wirklich geschafft hat. Da gab es auch Artikel zu. Es gab ja, ich glaube, er und noch wer, die jetzt das erste Mal gezeigt haben, dass sie es auch über 3 Wochen halt halten können. Mhm. Und war ich, ja, ist gut zu sehen. Es ist halt auch wichtig fürs Team, ne? Dass du halt merkst, da sind so mehrere, ja, mehrere Fahrer, auf denen du irgendwie auch dann so, ja, wie sagt man, Druck abladen kannst, ne? Also, oder die Last und nicht nur alles auf Roglic, sondern jetzt halt mit Martinez. Ja.
Das Team hat auch ja, eine ganz also, gute Bilanz beim Giro so in den letzten Jahren, oder?
Ja, das stimmt schon.
Auf jeden Fall.
Also genau, ich habe eben nochmal geguckt, 2021 gewinnt Bernal den Giro und Martinez wird schon Fünfter als Helfer. Also hat er schon auch durchgezogen, die drei Wochen. Bewiesen hat das schon mal, aber fand ich jetzt dieses Jahr schon, also gerade halt auch so, weiß nicht, also Bora Hansgrohe ist jetzt ja irgendwie dann mit so einem zweiten Platz beim Giro natürlich irgendwie so ein Top-Team, aber er hat es irgendwie so schon zur Hälfte allein gemacht. Das ist schon crazy.
Ja, Podium ist halt auch nochmal anders, ne? Als auch klar, Fünfter als Helfer ist eh nochmal, aber dann nochmal Richtung Podium, dann Sieg, das haben wir auch mal ganz oft das Thema, ist schon nochmal eine andere Hausnummer und ist stark. Aber es ist halt, hatten wir ja auch so oft, ne, dieses Pogacar hat eh sein Ding gemacht und die dahinter, das war dann schon.
Ey, Dani Martinez hat zweimal versucht mitzufahren.
Ja, ja.
Das war der Einzige, der zweimal versucht hat mitzufahren. So für 20 Sekunden und dann gemerkt hat, dass es nicht geht.
Ja, das war echt auch witzig einfach. Es ist halt auch, ich weiß nicht, ob ihr noch was zu Martinez zu sagen habt. Nee. Dann würde ich gerne kurz auch direkt zu Pogacar rübergehen. Ist halt auch die so, ich war jetzt auf dem Weg in die USA und habe dann so die letzten Tage nicht mehr so richtig verfolgen können, weil auch schwer war mit Zugang zu Bildern. Und aber alles, was ich so gesehen habe, wie Pogacar einfach gelangweilt war. Also dieses so, ja, okay, dann attackiere ich jetzt halt noch. Und so richtig, wie der zweimal einfach so weggefahren ist und du merkst, dass der wollte gar nicht so richtig, aber der ist einfach nur kurz ein bisschen schneller gefahren, war halt dann weg und dann, ja, okay, gut, dann fahre ich halt weiter.
Die Etappe, die Steinhauser gewinnt, wo einfach hinten jemand attackiert, ich weiß es gar nicht mehr, ob es, glaube, es war sogar Dani Martinez, der das Tempo anzieht und dann schläft das Tempo wieder so ein bisschen ein und Pogacar war halt einfach mitgefahren und ist halt einfach weiter dann so schnell gefahren, wie Martinez vorher gefahren ist, weil er keinen Bock mehr hatte, langsam zu fahren. Dann fährt er das Tempo einfach so. Wahrscheinlich hätte Steinhauser noch einholen können, wenn er gewollt hätte, aber hat dann einfach keinen Bock mehr gehabt, nochmal wieder langsam zu fahren.
Ich glaube, das wäre aber tatsächlich schwierig geworden. Dazu ist er zu spät losgefahren.
Er ist ja nicht losgefahren. Er hat ja gewartet, bis jemand anderes
angeht. Ja, genau. Oder dann seinen fünften Etappensieg, den er ja einfach auch so holt, ne? Weil, weißt du, fünfte oder sechste? Irgendeiner.
Am
fünfte,
Ende hat er sechs gewonnen.
Ja, genau, aber der, glaub, dann war es der fünfte Etappensieg, wo er auch gesagt hat, ja, ich wollte gar nicht attackieren, aber die anderen haben das Loch halt so nah zugefahren, gut, dann holen wir halt die Etappe auch noch. Das ist halt, ja, keine Ahnung, ey. Der war echt auf einem ganz anderen Stern unterwegs. Das war schon krass. Das muss man echt, und wie gesagt, ne, die anderen sind ja auch richtig, richtig gut. Aber dann hast du halt diesen Typen, der so, ja, man, ja. Aber bei ihm kann man es echt mit Humor nehmen, wenn das jetzt Ineos gewesen wäre, so vor 10 Jahren noch, weißt du, da hätten wir dann irgendwie alle so, also auch die Presse hätte ganz anders drauf reagiert, aber ich glaube, er geht da auch viel besser mit um und ist halt auch sympathischer und gibt irgendwelchen Kindern, die mit ihm mitlaufen,
freut
von seinem
sich
Betreuer noch nicht.
Richtig, das ist halt auch immer wichtig.
Eine Flasche rüber und so, ja.
So.
Genau.
Ja. Du nimmst es ihm halt auch noch ab, dass es irgendwie special für ihn ist und dass er sich freut über die Zuwendung über seine Fans und so weiter. Aber er ist halt schon crazy und so, das ist ja, der fährt das ganze Ding kontrolliert. Der muss nie auf jemand anderes reagieren. Der muss nie aus seiner Komfortzone rausgehen in 3 Wochen. Nie eine Attacke über sein Limit kontern.
Hat vielleicht irgendwann mal ein Intervall reingedrückt, als er
ja,
vorne
also
war.
Ja, also er selber. Ne? So, okay, jetzt fahre ich halt mal so.
Ah, ich würde sagen, wo er tief gehen musste, war schon die Etappe, wo Steinhauser zum ersten Mal aufs Podium fährt.
Ah, da musste er noch zu Quintana nämlich hinfahren, ne? Weil er gewinnen wollte. Das war ein bisschen anstrengend wahrscheinlich.
Und da hast du im Finale schon gesehen, also der war immer noch schnell, aber das tat ihm, glaube ich, auch weh da hoch. Ne? Aber sonst war es, glaube ich, sehr viel Cruise Control, ja.
Ja, schon krass, ne? Guck mal, erster Giro, den er jemals gefahren ist, gewinnt 6 Etappen GC, steht noch 3-mal auf dem Podium zusätzlich. Ich weiß gar nicht, Bergtrikot hat er das Bergtrikot jetzt am Ende noch gehabt?
Ja,
oder?
Natürlich. Ey, der hat ja über 100 Punkte Vorsprung gehabt, schon irgendwie vor dem Finale.
Ja, ja. Also. Also ich glaube, der 270
zu 206.
Pellizzari kam noch mal so ein bisschen nah ran, aber ja, nimmt dann auch noch das Bergtrikot mit.
Das gibt sogar UCI-Punkte, das habe ich ja noch nie bemerkt.
Am Anfang habe ich ja noch so gedacht, ah, vielleicht wenn er da jetzt viele Körner raushaut, dann wird das mit der Tour schon ein bisschen lang noch bis dahin. Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, ne, irgendwie auch, ich glaube in den letzten 10 Jahren war der zweitgrößte Zeitabstand zwischen ersten und zweiten, waren knapp unter 2 Minuten. Das war damals Nibali auf Fabio Aru, kann das sein? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Mhm. Contador gewinnt mit 1,53 vor Fabio Aru. Also das war so der zweitgrößte Abstand. Und jetzt Pogacar fast 10 Minuten. Sah dabei jetzt noch nicht mal besonders angestrengt aus. Schon krass. Also bin ich mal gespannt, also ob er jetzt bei der Tour ein bisschen Competition bekommt. Man hört, bei Vingegaard läuft gerade alles ganz gut. Ansonsten muss man sich ja auch irgendwann die Frage stellen, klar, der hat jetzt noch die WM als großes Ziel ausgegeben, aber was der jetzt schon auch alles gewonnen hat und wenn du irgendwann keine Konkurrenz auch mehr hast, ne, dann fragt sich, wie weit er das noch so aufrechterhalten kann. Weil ja, auch Pogacar wird hart dafür arbeiten, in so einer Verfassung zu sein. Sieht ja deutlich fitter aus, meiner Meinung nach, als zum Beispiel letztes Jahr bei der Tour. Gerade ja, so im Oberkörper schon sehr, sehr definiert im Vergleich zu letztem Jahr. Was vielleicht auch daran liegt, dass er einfach die Saison anders gestaltet hat, ne? Die Frühjahrsklassiker eben nicht auf Kopfsteinpflaster gemacht hat.
Aber ja, ich glaube, da also erstmal, ne, ich bin in dem Moment, ich dachte mir ganz oft so, der hätte jetzt, also der hat eh schon Historie geschrieben und der hätte das noch viel krasser machen können. Der Vorsprung hätte, noch, wenn er gewollt hätte, noch viel größer sein können, also weit über 10 Minuten und der hätte auch eine 7. Etappe gewinnen können, die mal mindestens, wenn nicht sogar eine 8. Also mit Brechstange.
Ja,
also das glaube ich. Und das wäre, glaube ich, dann so ein, ich weiß nicht, was so der Rekord ist. Also auch so wirklich, also ich glaube, das gab es noch nie, oder? Also jemand, der 7 oder 8 Etappen gewinnt?
Ja, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt. Ich glaube, Petacchi hat auch schon mal auf jeden Fall einige gewonnen. Vielleicht Cipollini mal und dann wahrscheinlich so in den Zeiten noch so 70er Jahre oder. Ja.
Also Cipollini hat ja den Rekord für 42 Giro-Etappen gewonnen.
Ja, aber was ich bei ihm glaube, ist, dass. Da, du hast dieses Jahr halt noch die WM, was so ein bisschen ein Problem sein könnte. Aber stell dir mal vor, der gewinnt den Giro, Entschuldigung, die Tour, ob er sich dann sagt, er geht noch zu Welter.
Ja.
Er hat ja schon gesagt, dass er das nicht macht.
Habe ich schon mal drüber nachgedacht auch.
Hat er schon dementiert, okay. Weil er sich eben ja neben der Tour jetzt noch auf die WM vorbereiten will und das so für ihn auch sogar die oberste Priorität dieses Jahr ist.
Ja,
ich meine, so als so ein Fahrertyp wie Pogacar musst du natürlich auch immer abwägen, so wie viele Chancen hast du in deiner Karriere Weltmeister zu werden. Ne, es muss schon ein sehr anspruchsvoller Kurs sein, weil auch wenn er ein guter Klassikerfahrer ist, im Sprint wird er dann meistens wahrscheinlich gegen einen Van der Poel oder Van Aert oder Pedersen oder wer auch immer schlechtere Chancen haben als jetzt auf so einem Kurs wie Zürich. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man da den Fokus setzt. Und jetzt mal ganz ehrlich, also so 3 Grand Tours in einem Jahr finde ich dann auch trotz dieser Dominanz jetzt beim Giro ein bisschen utopisch.
Ja, also klar, aber ich glaube, die einzige Chance wäre so ein Jahr, wie es jetzt gerade ist. Also wo halt viele andere, ja, aber egal,
wollen wir mal das abwarten, geht ein bisschen ins Allgemeine. Genau, ja. Man muss ja immer auch dazu sagen, so über Dominanz, dies, das, aber die letzten 2 Jahre hat die Tour de France verloren. Also war jemand anderes stärker als er. Und,
ja, es hat aber auch Gründe, ne? Also ich glaube, der, wie Andi auch schon sagt, er sieht jetzt auch anders aus, er fährt irgendwie auch anders Rad und
ja,
ich glaube, das ist auch nochmal gewachsen.
Musste er halt auch, ne? Ja, also er musste jetzt, hier ist er natürlich völlig unantastbar, aber in Vingegaard, wenn er in Topform ist, was wir nicht wissen, ob das ist, wird ihm halt gefährlich. So, es geht nicht so von selbst dann. Das ist dann nicht so wie beim Giro.
Was man halt nicht vergessen, ist die Zeiten, die Wattwerte, die er gefahren ist, alles, wie gesagt, immer errechnet, ne, von Leuten. Das ist schon krass. Das ist auch ein Niveau, was er vorher nicht hatte und was auch ein Vingegaard so vielleicht einmal abgeliefert hat. Aber er hat halt, bei ihm waren jetzt ein paar Sachen dabei beim Giro. Ich glaube, so 3 so krasse Leistungen. Und das ist, also ich bin auf den Giro auch gespannt, und Entschuldigung, auf die Tour. Aber das ist ja für einen anderen Podcast.
Giro
Thema,
leider erst wieder nächstes Jahr.
Ja, erst leider wieder nächstes Jahr.
Wollen wir nochmal über die Sprinter reden?
Ja, gerne.
War auch ein Sprint-Giro, muss man sagen. Also es war jetzt nicht so wie die letzten 2, 3 Jahre, wo es so ultra viel Höhenmeter gab. Es gab irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand, irgendwo habe ich es gelesen, 10.000 Höhenmeter weniger. Aber halt, also ich glaube, mindestens 7 Etappen wurden von rein nominellen Sprintern gewonnen. 3-mal Milan, 3-mal Mellier oder Mellier und 1-mal Olaf Koi.
Hm.
Eigentlich auch mal wieder oldschool.
Ja, was heißt oldschool, ne? Ich fand jetzt schon, glaube ich, dass man mit Mellier und Milan in der Verfassung die zwei schnellsten Sprinter gesehen hat. Und ich finde es schon, also ich finde es absolut schade, dass beide nicht die Tour dieses Jahr fahren und da
du musst das
sich mit Philipsen messen können. Ne?
Für die Hörer muss das jetzt auch, glaube ich, einmal in Verhältnis zu Philipsen setzen. Warum denkst du, dass das die zwei Besten sind? Was denkst du, wäre gewesen, wenn Philipsen hier noch dabei gewesen wäre?
Ja, das hätte ich eben gerne gesehen dieses Jahr. Also man muss sagen, Merle auch jetzt nochmal in einer absoluten Topform. Ich meine, der hat über die Jahre schon immer abgeliefert. So, aber auf großer Bühne noch nicht so viel und hat jetzt eben auch mit Jonathan Milan meiner Meinung nach den Sprinter, den dominierenden Sprinter der nächsten Jahre als Gegner gehabt und gewinnt trotzdem 3 Etappen, muss man sagen. Philipsen letztes Jahr bei der Tour unantastbar, auch da schon jetzt nicht so die große, ich will jetzt nicht sagen große Konkurrenz gehabt, jetzt nicht vielleicht so eben keinen Milan oder Merlier in so einer Form. Und das wäre jetzt, das wäre mal so ein Clash der Titanen auf jeden Fall gewesen, wenn alle drei in einer großen Rundfahrt am Start stehen würden. Man muss zufrieden sein mit dem Giro. Ich meine, es waren krasse Sprints dabei. Immer spannend. Beim Giro sind die Sprints auch, sage ich mal, ein bisschen unsortierter als bei der Tour. Bei der Tour könnte man vielleicht dann sogar noch eher sagen können, wer ist jetzt wirklich der Schnellste. So, das ist schon ein bisschen geordneter noch. Wird vielleicht auch schneller angefahren. Also die Zielankünfte hatten wir schon, glaube ich, in einer vorherigen Folge besprochen. Teilweise so ein bisschen grenzwertig, was die Streckenführung angeht. Das hat man bei der Tour nicht mehr so häufig gesehen in den letzten Jahren. Daher hätte ich mir das schon gerne gewünscht. Aber ich glaube, man kann auch jetzt nach dem Giro sagen, geiles Sprintduell zwischen den beiden. Aber wenn du siehst, wie die dann jeweils auch die Sprints gewinnen, dass sie schon nochmal ein Level über den anderen sind, auch wenn Koi mal eine Etappe gewonnen hat. Mhm. Ja, war schon, wo man dachte so, okay, krass, also bei beiden, ne? Also jetzt die letzte Etappe über Kopfsteinpflaster, da ist natürlich auch ein absoluter Spezialist, der Tim Mellier, gewinnt da mit 2 Radlängen, glaube ich, Vorsprung vor Milan und der nochmal mit einer guten Radlänge Vorsprung zu Platz 3. Das sind da schon Welten auf so einem Niveau und ja, ich bin gespannt, ob wir die drei irgendwo nochmal in guter Form zusammen sehen. Das wird mit Sicherheit super interessant werden. Und ja, ich glaube, Milan einfach aufgrund seines Alters der Mann für die nächsten Jahre. So, den gibt es überall zu schlagen.
Ja, nichts hinzuzufügen. Denkst du, so ein Jakobsen hat nochmal die Chance, da irgendwie einzugreifen?
Boah, also ganz schwierig, ganz schwierig. Also wahrscheinlich vom Potenzial her auch, oder hat's ja auch schon, er war auch wahrscheinlich teilweise mal der beste Sprinter der Welt. Jetzt vielleicht mit dem Teamwechsel noch nicht ganz so glücklich. Man muss sich natürlich auch da immer so ein bisschen einfinden. Ich gehe davon aus, dass ganz andere Trainingsmethoden bei DSM sind, wie jetzt bei Quickstep. Dann auch, ne, mit den Teamkollegen sich einfinden, Sprintvorbereitung, und da muss man sagen, ist Jakobsen eigentlich auch so ein Typ, der gar nicht so einen Sprintzug braucht. Hm. Und da habe ich jetzt von Anfang an so nicht die Ausrichtung des Teams verstanden, die ja wirklich alles geholt haben, was irgendwie anfahren kann. Und Jakobsen eigentlich eher so ein Sprinter ist, der seinem Instinkt folgt und gar nicht so dieses, okay, wir haben jetzt einen Plan, wir fahren das so und so. Dadurch nimmt er aber gar nicht so oft am Sprint teil. Also das kann man schon über die letzten Jahre beobachten. Also entweder hat es dann geklappt mit seinem Instinkt und er war in der Position, um den Sieg zu sprinten. Dann war er auch meistens vorne dabei. Das klappt aktuell nicht so. Und dann ist halt auch die Frage, woran es liegt. Liegt es jetzt noch so ein bisschen an der Anpassung, vielleicht ans neue Training, an die Einfindung im Team, oder fehlt einfach auch eine Form. Ja, also es ist ja auch immer so ein Ding, wenn du eine gute Form hast, dann triffst du vielleicht andere Entscheidungen in so einer Sprintvorbereitung, als wenn du eh schon am Limit bist, bevor es überhaupt losgeht. Ja, aktuell sehe ich da eher so den Trend nach unten. Aber ja, potenziell natürlich immer ein schneller Mann. Aber den würde ich jetzt auch nicht mehr in die gleiche Kategorie packen wie eben die drei, Philipsen, Merlier und Milan.
Ist auf jeden Fall auch bei Caleb Juna, ich finde, da waren jetzt so ein paar Sprinter dabei, die man gar nicht gesehen hat.
Ja. Ja. Caleb Juna auch immer, also jedes Mal, wenn ich so eine Etappe gesehen habe und irgendwie Jayco macht Nachführarbeit und die Kommentatoren sagen, ah ja, hier Caleb Juna ist auch noch dabei. Ich so, wow, ach krass, stimmt, der ist ja auch beim Giro. Also,
ja, Caden Groves ja, hat man wenigstens noch mal Chance, hier und ne? da gesehen, ne? Aber Caleb Juna wirklich gar nicht.
Ja, für Caden Groves war es jetzt zumindest in meinen Augen auch da einfach nicht selektiv genug, die, also entweder war es zu schwer oder es war einfach ein richtiger Sprint und der ist halt für mich kein reiner Sprinter, also kein Milier oder kein Milan-Typ.
Ja.
Ja, die beiden. Das hat die Alpecin ehrlich gesagt auch ganz anders vorgestellt, ne? Also die sind da mit einer anderen Vision hingefahren, wie die Rennen ablaufen, als die dann abgelaufen sind, ja.
Ja, aber man muss sagen, trotzdem haben sie irgendwie die Verantwortung übernommen, haben die Etappen mitgestaltet, finde ich auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Ne? Auch wenn du musst die Chance ja trotzdem suchen, auch wenn sie klein ist. Andere Teams fahren da sehr viel passiver, wenn man es mal so sagen will. Fand ich insgesamt einen coolen Auftritt trotzdem von der Mannschaft. Jetzt mal ohne die beiden großen Stars, trotzdem im Rennen sichtbar zu sein. Das war in der Vergangenheit auch noch anders. Also fand ich jetzt eher eine gute Entwicklung auch als Mannschaft.
Ja, was da auch interessant ist, dass du halt auch merkst, dass auch so jemand wie Milan, dass die halt viel besser berghoch fahren, als du es denken würdest und die dadurch halt auch immer noch da sind, wo vielleicht früher die Typen von Sprinter nicht mehr da waren und das ist halt auch ein Wandel, ne?
Absolut.
Also, ja. Weil der Milan, das ist immer wieder überraschend, wie lange der noch dabei ist oder wann der auch immer wieder so zurückkommt.
Ja. Ja, ich kenne jetzt seine Leistungswerte nicht im Detail, aber ich kann einfach so grob einschätzen, dass er auch ne durch seine Vergangenheit so als Verfolger auf der Bahn dann eben doch über so einen kurzen Zeitraum schon ziemlich viel Power leisten kann und jetzt gar nicht so ein klassischer Sprinter ist, ne, wie man es so aus der Vergangenheit kennt, so ja, der halt total. Wirklich an jeder Teerblase fliegen geht.
Guck mal,
der kann schon richtig latschen.
Denk mal zurück an Gent-Wevelgem, wo er einfach zusammen mit Mats Pedersen abwechselnd Mathieu van der Poel attackiert über da die Hügel. Das ist ja kein Marcel Kittel, ne? Also ist kein typischer Sprinter und trotzdem sieht er genauso aus und man nimmt ihn so wahr. Das ist echt verrückt. Gut, haben wir noch was?
Nee.
Eine Sache ist mir so während dem Giro aufgefallen, vor allem so am Anfang, wie groß immer noch der Marco Pantani-Hype ist in Italien. Also es ist einfach so, also du hast ja gefühlt bei jeder Etappe irgendwann mal so irgendeine Inszenierung am Straßenrand, so im Gedenken an Marco Pantani. Und ich meine, es ist so schnelllebig heutzutage im Radsport, dass du so manchmal vergisst so, wer einfach in der Vergangenheit noch so für dich auch große Fahrer waren. Dann habe ich mich mal so ein bisschen zurückerinnert. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe so mit Radsport, da war ich auf jeden Fall ein krasser Pantani-Fan. Ich hatte Pantani hatte damals einen Schuh, ich glaube von Vittoria, so einen Signature-Schuh, den hatte ich selber auch. Marco Pantani Schuhe, Kopftuch, klar, immer unter dem Helm getragen. Fand ich schon geil. Nur den Sattel, ich hatte auch den Marco Pantani Sattel, nur der hat nicht so gut gepasst, aber ansonsten auf jeden Fall Il Pirata-Fan gewesen. So.
Ja, mein Grund, weshalb ich auch einen Bianchi haben wollte und bekommen habe.
Ja, ich fand ihn einfach nicht gut, weil er 98 gegen Ulle da gewonnen hat.
Ja, und das muss man auch noch vielleicht mal erwähnen, das war auch ein geiles Bild eigentlich, wie jetzt auf der letzten Etappe Team UAE im T-Mobile, Team Telekom Gedächtnistrikot an den Start gegangen ist. Also die haben, ich glaube, ihre weißen Trikots haben sie ein paar pinke Ärmel verpasst, zum Sieg von Pogacars Gesamtwertung. Ja, sah auf jeden Fall komplett nach Team Telekom aus. Also es war ein richtig geiler 90er-Jahre-Vibe.
Mega. Gut, dann freuen wir uns jetzt schon auf nächstes Jahr. Ich habe schon meinen Intro-Zusendern Bescheid gegeben bis nächstes Jahr. Bereitet euch schon mal vor. Wer das hier hört und Französisch kann, hit me up in 3 Wochen, 4 Wochen ungefähr, keine Ahnung. Und ja, bevor das hier zu Ende ist, sage ich nochmal, wie gesagt, präsentiert von Blackroll dieses Jahr die Giro-Sonderfolgen und jetzt kommt der dritte Teil unseres Interviews mit dem Dr. Lutz Graumann über Regeneration im Profi- und im Hobbysport, was für uns auch sehr erhellend war. Also bleibt noch ein paar Minuten dran, das war witzig und informativ. Und gönnt euch was mit Rabatt von uns bei Blackroll. Ciao.
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 Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Ja, Thema Schlaf. Da sind wir jetzt vielleicht beim dritten und letzten Punkt. Und da kannst du jetzt nochmal deine Erkenntnisse oder Expertise reinbringen. Was hilft mir?
Was hilft dir wobei? Besser zu schlafen? Genau. Ja. Nummer eins, wieder erstmal die Dummheiten sein lassen. Und jetzt hatten wir schon Alkohol und fehlende Zeit angesprochen. Aber der Klassiker ist in der westlichen Welt, dass wir viel zu viel Kaffee trinken. Und der Kaffee kann super gut verstoffwechselt werden und ist gesundheitsförderlich, demenzprotektiv, wenn wir es schaffen, den Konsum bei um 4 Tassen zu halten und kein Kaffee oder koffeinhaltige Getränke mehr nach 14 Uhr trinken. So, und jetzt gehen wir auf die Tour und schauen wir mal, wie viel Koffeinäquivalente denn in so einem Athleten drin landen. Und wir wissen das natürlich, was wir bei der Eishockey-Nationalmannschaft gemacht haben. Was glaubst du, wie viel Espresso-Äquivalente ist in so einem Spitzensportler drin am Ende eines Weltmeisterschaftstages?
Im Eishockey jetzt? Mhm. Also ein Espresso mit wie viel rechnen wir da? 60 Milligramm oder so?
Na, der hat ja so, genau, der hat ja wahrscheinlich zwischen 40 und 50 Milligramm bei 30 Milliliter.
Also 8 mindestens, würde ich sagen.
Ach, Kindergeburtstag. Da sind wir locker bei 20. Denn wenn du mal schaust, was diese Energy Shots haben, die du auch im Radsport findest, das ist alles, was so bei Powerbar drin versteckt ist, dann kommt ja jeder Energy Shot einfach mal so mit 5-6 Espressi daher. Du darfst ja im Rahmen des Lebensmittelgesetzes darfst du 200 Milligramm Kaffee in so einem Shot verstecken. Mhm. Und da werden natürlich mehrere von getrunken und dann trinken die noch Kaffee. Und ich war völlig geschockt, weil die aktuellen Studien gehen jetzt auf 1000 Milligramm. Das heißt, die machen derzeit tatsächlich Studien, die irgendeine Ethikkommission durchwinkt im Spitzensport, wo die dann tatsächlich einfach mal hochgehen, so auf 40 Espresso-Äquivalente. Wo man sich sagt, so okay, wie sollst du da noch schlafen können? Hm. Also weil einfach jeder Rezeptor im Gehirn ist vollgepfropft mit Unmengen an Koffein. Und es braucht ja 6 bis 8 Stunden, bis das entgiftet ist. Und daher gibt es auch hier noch so ein bisschen mit Sinn und Verstand das Koffeinmanagement zu machen, dass das einfach nicht nach hinten losgeht. Im Spitzensport ist das natürlich ein willkommener Agent, denn was die allerwenigsten auf dem Schirm haben, es geht ja gar nicht mal sehr um die Konzentrationssteigerung, sondern in diesen therapeutischen Dosen, die wir da verabreichen, heben wir die Schmerzschwelle an. Deshalb war das ja eine Zeit lang auf der Dopingliste. Aber mit viel Kaffee im Tank bist du bereiter, mehr pH-Wertverschiebungen in deinem Gewebe zu erdulden. Also, wenn man sich mag, was sind meine Top-Tipps, ist es definitiv das Koffeinmanagement, was eine Rolle spielt, dann ist es tatsächlich ein Lichtmanagement, dass ich will natürlich einschlafen und dafür brauche ich Melatonin in meinem Körper, was ich selber produzieren kann. Und das kann ich dann effektiv produzieren, wenn ich mit dem Untergang der Sonne langsam auch die Reize und Umweltlichte reduziere und auch in meinen Endgeräten einfach diese Nightshift-Funktion oder F.lux da drauf schiebe, dass einfach das blaue Licht aus den Endgeräten rausgefiltert wird. Oder wenn ich halt auf der Tour unterwegs bin, dann setze ich mir so eine blaulichtblockende Brille auf. Man sieht so ein bisschen nerdig aus, aber wenn es hilft beim besseren Schlafen, dann ist es definitiv ein super Invest. Und natürlich der dritte Punkt, kommt ja eigentlich aus dem Tourwesen, dass man sein eigenes Kopfkissen überall mit hinnimmt. Team Sky hat damit angefangen. Blackroll hat das Thema massentauglich gemacht, indem es das Blackroll Pillow als kleines zusammenrollbares Kissen gibt, was du dir so drehen und wenden kannst, dass es auch für deinen Körper und deine Schlafposition sich super eignet. Und dann gehst du damit hin, egal wohin du fährst. Dann hast du immer dein kleines Stückchen Heimat, wo du heimelig abends mit einem Lächeln im Gesicht, dem Geruch deiner Freundin oder deines Partners einschlafen kannst.
Das kann ich nur bestätigen. Also das Kissen war auch so das erste Teil, was ich mir mal gekauft habe, um meinen Schlaf zu verbessern auf Reisen. Also das war so das erste Ding und mittlerweile halt auch immer eine Schlafmaske dabei.
Und es ist ein Gamechanger, oder?
Also das Kissen auf jeden Fall. Schlafmaske, kommt immer auf die Umgebung an, wie dunkel die dann sein kann, aber das Kissen ist einfach immer dabei, also das schon damals auch.
Genau. Und bei mir ist mittlerweile auch, wenn ich mehr als eine Nacht unterwegs bin, habe ich eigentlich auch immer meine eigene Decke dabei, weil es einfach zu nervig ist, wenn es zu heiß oder zu kalt ist oder zu viel Volumen oder zu wenig Volumen. Wieso soll ich scheiße schlafen? Es gibt keinen Grund dafür.
Ja, nice. Das war sehr informativ und ich bedanke mich.
Sehr gern. Ciao amici del Ritmo